Willkommen zum Podcast, ich bin Ludwig und heute werfen wir den Blick auf etwas ganz Neues. Der Studiengang Rettungsingenieurwesen startet ab dem Wintersemester ganz frisch an unserer Hochschule. Zu Gast ist Professor Murzer, der uns erklärt, worum es geht, für wen der Studiengang spannend ist und warum es genau jetzt so wichtig ist. Los geht's!
Jawohl, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen, Herr Murzer. Und genau, wir wollen heute über den Studiengang Rettungsingenieurwesen sprechen. Das ist ein ganz neuer Studiengang bei uns an der Hochschule jetzt. Und der soll jetzt dann quasi ab September quasi das erste Mal starten, so wie ich das verstanden habe.
Das ist richtig. Wir starten ganz neu mit dem Studiengang, mit dem beginnenden Wintersemester, also zum 1. Oktober. Derzeit laufen die Immatrikulation bzw. die Bewerbungsphase wie für alle Bachelorstudiengänge an der Hochschule seit dem 2. Mai.
Okay, und genau, dann würde ich erstmal kurz so ein bisschen über Sie reden. Erstmal, seit wann sind Sie überhaupt an der Hochschule? Seit wann sind Sie an der THA?
Ja, ich bin jetzt im 13. Jahr hier, also schon ein etwas erfahrener Hase, wie man manchmal sagt. Davor hatte ich die Ehre, sage ich mal, 2 Jahre lang eine große Professur an der TU Bergakademie Freiberg zu vertreten, also einer Uni, mit sehr viel Forschung. Und da war ich auch verantwortlich für 20 Doktoranden. Es war sehr schön, es ging auch um viel Geld, aber ich habe da mein Herz für die Lehre entdeckt und habe dann das Angebot hier in Augsburg gehabt und konzentriere mich halt hier gerade sehr auf die Lehre auch.
Ich weiß nicht, haben Sie jetzt davor irgendwelche anderen Studiengänge betreut hier?
Im Prinzip eigentlich alle, zumindest bei uns an der Fakultät. Ich bin jetzt in der 2. Amtsperiode als Studiendekan und somit auch verantwortlich, ich sage es mal in Klammern, für die Lehre an der Fakultät. Nicht als Studiengangleiter oder Studiengangfacheberater, sondern da geht es mehr um die allgemeine Didaktik, Evaluation und, sag ich mal, das gesamte studentische Umfeld an der Fakultät.
Okay, ja, interessant. Und über welche Fakultät reden wir da?
Wir reden über die Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik hier an der Technischen Hochschule Augsburg.
Okay, heißt, Sie sind dann quasi, glaube ich, nicht am Campus hier am Roten Tor, sondern am anderen Campus.
Genau, wir sind am anderen Campus, Campus Brunnlech, aktuell der von 2 Campusen oder Campi, wie man damals noch sagte. Wir hoffen ja noch auf einen dritten, ne, auf die Kala und wir schauen mal, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht.
Ja, okay. Und wie ist es dann zu diesem neuen Studiengang gekommen, zu diesem Rettungsingenieurwesen? Also haben Sie da persönlich irgendwie irgendeine Verbindung zu?
Ja, ich selbst bin persönlich ein bisschen eingebunden, allein schon durch meinen Vater, der meine Werkfeuerwehr geleitet hat. Ich selbst, ja, passives Mitglied bei der Freiwilligen Ortsfeuerwehr bin. Ich wohne in einem kleinen Dorf in den westlichen Wäldern, wo noch die Vereinszugehörigkeit eine ganz andere ist. Also gerade wenn man neu reinkommt, man ist fast in allen Vereinen dort auch und unterstützt natürlich auch. Ein Grundzug eigentlich für diesen oder Grundidee dieses Studiengangs, wir sind sogar aktiv angefragt worden über die Berufsfeuerwehr München. Der Chef der Berufsfeuerwehr München, der Wolfgang Schäuble, kam auf uns zu und sagte, Mensch, ihr seid doch relativ nah dran, ihr seid jetzt Technische Hochschule an München. Ich habe so, sagen wir mal, 10 bis 15 klassische Aufstiegsbeamte aus dem Feuerwehrwesen, die wir haben. Sagt er, die muss ich jetzt nach Köln schicken, da gibt es solch einen Studiengang. Aber der ist natürlich so ein bisschen Management geprägt. Was ich brauche, sind Techniker. Mensch, ihr seid eine Technische Hochschule, habt ihr denn da nicht einen passenden Studiengang? Der Hintergrund war, dass wenn Leute im mittleren Dienst sind und dann in den gehobenen wollen, in diese Qualitätsebene 3, QIDE, brauchen die halt einen Bachelorabschluss. Und so fing das eigentlich an und dann haben wir uns natürlich auch in anderen Rettungsorganisationen umgehört und fanden unglaublich positives Echo und haben gedacht, auch mit Rücksprache dann mit der Berufsfeuerwehr Augsburg und München, wir brauchen gar nicht so diesen klassischen Ingenieur, der im Feuerwehrwesen unterwegs ist, sondern wir brauchen junge, technisch affine Leute, Ingenieurinnen und Ingenieure, die die Technik bereitstellen für die Rettungsdienste. Also das ist ganz wichtig nochmal zu betonen, es ist eine Ingenieursausbildung, es ist keine Ausbildung als Retter, das können die Organisationen viel besser. Die haben ihre Schulen dafür, die haben Personale dafür, das machen die. Aber wenn Sie sich mal so umschauen, Bilder aus den Zeitungen, wenn jetzt irgendwas passiert, ein Katastrophenfall, ein Brand, ein Erdbeben, es sind immer Fotos mit Rettern vor Ort, die Sie wirklich auf der Titelseite der Zeitung oder in den Nachrichten sehen. Aber was man auch sieht, die haben ganz viel Technik dabei. Das fängt an, technisches Hilfswerk, da steckt es eigentlich auch schon drin. Wenn die was machen, dann geht es darum, allein Schutztextilien zum Beispiel. Die Feuerwehr braucht definitiv andere Schutztextilien als zum Beispiel das Technische Hilfswerk oder das Bayerische Rote Kreuz oder das DLRG. Wir sind als Augsburg sind wir natürlich in einer Textilstadt, das heißt, wir haben hier auch das Textilinstitut, das Recyclingatelier, also wir sind dort eigentlich ziemlich gut aufgestellt, um mal so einen kleinen Schwerpunkt zu nennen. Aber es geht zum Beispiel auch um Einsatzfahrzeuge. Jedes Einsatzfahrzeug ist mehr oder weniger eine Sonderkonstruktion, die speziell auf die Belange der einzelnen Rettungsorganisation angepasst wird. Da muss es auch technisch denkende Menschen geben, die genau so etwas planen, konstruieren, sich ausdenken. Es sind aber auch teilweise, mag es banal klingen, Leitern, Seilzeug, also alles, was dazu gehört, Atemschutztechnik, Messtechnik, wenn es um Schadstoffe geht, also auch und natürlich auch Grundlagen der Medizintechnik. Das sind alles so Themen, die wir dort fokussieren und damit eigentlich auch, sag ich mal, viele, viele Rettungsorganisationen ansprechen.
Also es geht quasi hauptsächlich nicht um die Leute, die dann quasi wirklich vor Ort sind, sondern einfach um die Leute, die quasi dann alles planen und schauen, haben wir alles da, was brauchen wir überhaupt alles, für welche Einsätze, weil es gibt ja zumindest so, wie es jetzt bei uns, ich komme aus Kaufbeuren, wie ich es jetzt bei uns von so einer kleineren Feuerwehr kenne, zumindest mal gehört habe, halt, dass es ja quasi immer wieder Zuständigkeiten gibt, quasi bin ich jetzt an der Autobahn dran, darf ich das machen und was brauche ich dann, wenn ich diese Berechtigungen habe, was muss ich dann für Schulungen vergeben und vor allem halt dann auch, was brauche ich für Material, was ist am besten und ich denke mal, sowas geht dann eher in die Richtung.
Genau, es geht natürlich auch um Leute, die teilweise in den Rettungsorganisationen auch natürlich drin sind, aber dann auch viel mehr auch im Hintergrund arbeiten. Da geht es ja viel um Kommunikation. Es geht, sag ich mal, um die Organisation, um das Management im etwas Größeren. Also nicht das Mikromanagement vor Ort, das macht dann der Kommandant, der Einsatzleiter. Dafür sind die auch speziell ausgebildet. Aber es gibt ja auch die übergeordnete Kommunikation. Wie kommunizieren die Rettungswesen oder die einzelnen Rettungsdienste miteinander? Denn wir müssen uns ja vorstellen, dass es auch mal anders kommen kann und nicht nur das singuläre Feuer oder hier, sag ich mal, eine Überschwemmung da ist, sondern dass es auch mal einen größeren Schadensfall gibt. Und da muss es auch, sag ich mal, zwischen den, sag ich mal, Diensten auch entsprechende Abstimmung geben. Ja? Also auch da muss das Material zueinander passen.
Aber dann klingt es auf jeden Fall, dass es eigentlich sehr nah auf jeden Fall an der Praxis dran ist. Also
das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir einen Studiengang kreieren, der praxisorientiert ist. Jetzt muss man natürlich dabei sagen, es ist ein ingenieurtechnischer Studiengang, dem wir auch das Bachelor of Engineering vergeben möchten. Dementsprechend müssen natürlich sehr viel Studieninhalte ingenieurtechnisch sein. Das heißt, wir haben natürlich klassische Fächer wie Mathematik, Physik und Chemie drin, Informatik auch, ein bisschen auch auf wirtschaftliche, so aus Ihrem Umfeld auch. Das muss natürlich alles dabei sein, aber es sind nachher auch schon spezielle Fächer, dass wir so sagen, wir haben Psychologie drin und Ethik. Also gerade bei Rettungskräften oder Leute, die bei den Rettungsdiensten arbeiten, spielt das ja natürlich auch eine sehr große Rolle, weil das sind ja teilweise auch psychische Belastungen, die Leute selbst auch im Hintergrund, die denen ausgesetzt sind.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr interessante Kombination auch so aus, man hat von allem ein bisschen was, klar hat man Sachen, die man vielleicht in der Arbeitswelt dann ein bisschen mehr und ein bisschen weniger braucht. Ich glaube, das ist in jedem Studiengang dann so. Aber auf jeden Fall ist es, wie gesagt, halt sehr nah an der Praxis dran, halt einfach eine ganz neue Kombination aus Fächern und was ich dann halt dabei einfach erlerne.
Ja, also es ist so, wir bauen auf gerade in den ersten 4 Semestern überwiegend auf bestehenden Modulen auf, die Hochschule bietet. Also ich sage jetzt bewusst Hochschule, ich nenne jetzt nicht unsere Fakultät, weil dieser Studiengang ist interdisziplinär gedacht. Ich nehme mal das Beispiel Mathematik. Es gibt die Mathematik bei den Allgemeinwissenschaftlern, bei den Elektrotechnikern, bei den Maschinenbauern, Bauingenieuren, bei den Informatikern auch. Und wir wollen halt Leute ausbilden, die natürlich praktisch orientiert sind und die sicherlich schon eine Vorbildung mitbekommen. Wenn jemand zum Beispiel eine Ausbildung als Elektriker hat oder irgendwie da schon Vorwissen, Meistertechniker, dann fühlt er sich vielleicht an der Fakultät oder zumindest an diesen Modulen an der Fakultät für Elektrotechnik wohler. Das heißt, er studiert dann nicht ausschließlich bei uns an der Fakultät Maschinenbau, sondern auch halt an den anderen Fakultäten. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, den Studierenden auch Flexibilität anzubieten, sowohl was den Studienplan anbelangt, als auch die Dozierenden. Das ist also jetzt wirklich nochmal was ganz Neues, was es an der Hochschule so bisher eigentlich noch gar nicht richtig gibt.
Das ist auf jeden Fall, also klar, bei uns war es jetzt zum Beispiel in Wirtschaftsinformatik, dass es halt relativ klar strukturiert ist tatsächlich. Ich glaube, sogar bis zum 4. Semester ist es eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger wie Schule einfach. Ich Klar, ich kann wählen, wann mache ich was, aber ich habe im Endeffekt meinen festen Stundenplan, den kann ich einhalten und dann komme ich quasi durch, als wäre ich in der Schule mehr oder weniger. Aber hier gibt es ja dann tatsächlich schon relativ früh auch relativ viele Möglichkeiten, dass ich mich so ein bisschen in eine gewisse Richtung orientieren kann.
Naja, allein dadurch, sie haben zwar ein festes Fach, bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel Mathematik, aber die wird sicherlich in den Fakultäten etwas anders aussehen. Natürlich, die Grundkompetenzen sind alle die gleichen, die vermittelt werden. Aber man kann den Neigungen einfach schon so ein bisschen entsprechen. Das heißt, man kann sich, sag ich mal, so innerlich schon so ein bisschen spezialisieren, so sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Dann haben wir jeweils 2 Module pro Semester, die dann schon spezifisch sind. Da geht es, wie gesagt, ich habe Ethik, Psychologie angesprochen, wo wir aber auch zum Beispiel noch ein extra Modul Englisch drin haben. Weil das Ganze wird natürlich internationaler. Ich möchte jetzt keinen abschrecken, der im Englischen nicht so firm ist. Wir können da auch von null anfangen. Aber das ist natürlich wichtig, gerade in internationalen Einsatzfällen, dass man dort auch entsprechend mit kommuniziert. Und gerade im Engineering, das ist so und so weltweit, muss man sagen, wenn man bei einer Firma dort ist.
Ja klar, ich denke mal, Englisch wird einfach so oder so immer wichtiger. Hm. Und ich denke mal, auch international gibt es da wahrscheinlich auf jeden Fall genug in der Arbeitswelt zu bieten, wo ich da dann auch hin kann damit. Und ich weiß nicht, der Ethik, wo Sie gerade angesprochen haben, ist das jetzt quasi extra für den Studiengang einberufen oder gibt es das auch schon für andere Studiengänge?
Das gibt es auch für andere Studiengänge schon. Also gerade in den ersten 4 Semestern bedienen wir uns an bestehenden Modulen, die die Fakultäten hier jetzt anbieten. Das ist natürlich die Fakultät für Allgemeinwissen, die AGN ist letzten Endes prädestiniert, die haben halt diese Module und auf die können wir zurückgreifen. Das ist natürlich wirklich schön. Okay.
Und ich weiß nicht, bei uns jetzt zum Beispiel im Studium haben wir jetzt ein Praxissemester. Wir haben jetzt im 5. Semester sind wir quasi einmal in der Praxis für 3-4 Monate für eine feste, ich glaube 20 Wochen sind es festgelegt. Mhm. Und das klingt ja jetzt schon ein bisschen praktischer. Ich weiß nicht, ist da an dem Studiengang, gibt es da dann ein bisschen mehr Praxis oder wie ist es da?
Wir versuchen mehr reinzubringen. Wir haben auch dieses Praxissemester, genauso wie wir es bei unseren Studiengängen für Maschinenbau oder Umweltverfahrenstechnik haben, ebenso wie bei Ihnen im 5. Semester. Wir haben etwas ausgedehnter ein Projekt, was über 10 Kreditpunkte geht, also quasi vom Umfang her 2 Modulen entspricht, wo Sie praktischer arbeiten. Also da sind schon diese mehr praktischen Sachen angegliedert. Und dann haben wir natürlich im 6., 7. Semester, wird wahrscheinlich bei Ihnen in der Wirtschaftsinformatik ähnlich sein, 6 Fächer, das ist so diese maximale Anzahl, die man so frei wählen darf, wo wir dann speziell auch in Praxis orientierten Fächern sind. Wir haben zum Beispiel Fächer wie Höhen- und Tiefenrettung dabei, da werden wir sicherlich auch praxismäßig mal irgendwo reingehen. Oder Diensthundearbeit zum Beispiel. Also in vielen Rettungsorganisationen finden auch Diensthunde statt. Und jetzt muss man überlegen, es geht ja nicht nur um die Ausbildung der Hunde, sondern auch, die brauchen entsprechende Schuhe, die brauchen auch Seile, die müssen teilweise transportiert, die müssen über Hubschrauber abgeseilt werden, wenn es ein Erdbebengebiet ist. Also das sind viele Dinge, die auch dann da reinspielen. Da haben wir in erster Linie Leute, die aus der Praxis kommen. Also weniger Professoren hier von der Hochschule, sondern durchwiegend Experten, die aus den Organisationen kommen und die bringen dann natürlich sehr viel Praxiswissen mit.
Also das klingt wirklich sehr, sehr cool. Vor allem, dass ich dann Richtung Ende, eben wie 6., 7. Semester, was Sie gerade angesprochen haben, wo dann quasi diese Wahlpflichtfächer, diese fachbezogenen Wahlpflichtfächer und sowas kommen, dass ich mich da dann einfach nochmal sehr, sehr praktisch und auch spezialisieren kann halt einfach, dass ich halt nochmal wirklich in diese Arbeit reinsehe. Und dann halt aus, ich glaube, ja eben 6 Kursen auswählen kann und halt eben auch ja wirklich Leute habe, die halt da wirklich arbeiten, die mir da auch wirklich was beibringen können. Aber das klingt wirklich nach einem sehr coolen Konzept.
Also wir haben jetzt schon 10 Kurse im Angebot. Es werden wahrscheinlich deutlich mehr werden. Wir müssen sehen, wie die Bewerberlage letzten Endes auch aussieht. Aber 6 Kurse müssen belegt werden. Das ist dieser sogenannte Bestimmtheitsgrad eines Studiums. Viel mehr als diese 30 Kreditpunkte dürfen halt nicht frei wählbar sein. Aber gerade bei den Modulen und auch während der Grundlagen werden wir sicherlich in normalen Vorlesungen auch durchaus eigentlich gestandene Einsatzkräfte reinbringen, Rettungskräfte, die dann mal berichten. Ich werde gerade richtig überrannt sogar mit Anfragen aus den Organisationen. Das ist zum Beispiel Landeskriminalamt, das sind nicht nur die Feuerwehren, das Bayerische Rote Kreuz. Mensch, wir würden uns da unheimlich gerne beteiligen mit unserem Fachwissen, wir treffen da, glaube ich, aktuell völlig den Nagel auf den Kopf. Oder wie sagt man, Zahn der Zeit oder wie auch immer. Dass man sagte, das ist, glaube ich, der richtige Aufbruch, der richtige Studiengang zur rechten Zeit gerade.
Ja, also dann, ich sage ich mal, ist es ja quasi, spricht ja schon von sich selbst, dass auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Interesse von auch jeglichen, sage ich mal, jeglichen Organisationen besteht, einfach dann quasi nach dem Studiengang auch Leute davon quasi einzustellen und zu bekommen, gehe ich mal stark von aus.
Genau, es geht also neben den hauptberuflichen, sag ich mal, Rettungskräften oder auch die jetzt in diesen Diensten sind, geht es aber sehr stark um das Ehrenamt. Und da haben wir im Augenblick sehr großen Nachholbedarf. Das heißt, viele von den Organisationen suchen händeringend Leute, die sich engagieren. Und es hat natürlich auch immer viel mit Technik zu tun. Und dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Nährboden, um wieder ja im Prinzip diese Resilienz, nenne ich das, also nennen auch die Fachexperten das, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Zivilbevölkerung zu stärken.
Und weil Sie gerade eben dieses Ehrenamt angesprochen haben, ich denke mal, werden trotzdem wahrscheinlich auch viele in diesen Studiengang kommen durch, zum Beispiel, weil Sie davor in der Feuerwehr waren oder beim Technischen Hilfswerk. Ist es irgendwie möglich, sich sowas dann da auch anerkennen zu lassen?
Ja, also wir arbeiten sehr viel mit Anerkennung. Es muss natürlich den rechtlichen Regularien oder den Richtlinien entsprechen, was man anerkennen darf. Das sind aber meistens Einzelfallentscheidungen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt ein gestandener Feuerwehrmann, der schon eine fachliche Berufsausbildung hat, dann auch die Ausbildung als Brandmeister, zig Jahre Berufserfahrung auch schon hat. Dem können wir natürlich sehr viel anerkennen. Also im Extremfall ist es möglich, fast 2 Semester an Praxis anzuerkennen, wenn sie erworben sind. Also einmal ein komplettes 30 Kreditpunkte, das ist das Praxissemester, plus nochmal an die 20 Kreditpunkte, quasi 4 Module. Das wäre so das Maximum, sowas wäre möglich. Aber wie gesagt, immer muss man im Einzelfall das Ganze mal betrachten.
Klar, da geht es natürlich sehr viel um, wer hat was gemacht, vielleicht vor allem auch, wer hat welche Schulungen vorzuweisen, weil ich denke mal, mit nur irgendwie dabei sein, ist wahrscheinlich schwierig anzuerkennen, da muss schon was Festes vorgelegt sein. Aber finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass es quasi trotzdem anerkannt wird, vor allem eben, dass dadurch so ein Stück weit nochmal mehr wertgeschätzt wird, auch eben dieses Ehrenamt auszuüben.
Die meisten jungen Leute sind auch wirklich sehr engagiert. Das heißt, die in diesen Organisationen schon tätig sind, Sie sprachen es ja gerade an, THW oder Freiwillige Feuerwehr, die machen ja viel mehr, als sie eigentlich müssten. Sonst wären sie ja nicht da. Ich kann noch was Interessantes berichten. Bin ja auch bei Schulinformationstagen zugegen, gerade so in den Gymnasien. Man sieht es in den letzten Jahren, dass die Leute in der Klasse 12, vielleicht auch sogar Abschlussklasse 13 jetzt mittlerweile, wieder noch gar nicht so richtig wissen, was die nach der Schule machen möchten. Studieren. Die einen sagen, naja, vielleicht irgendwas mit Technik oder eine ohne Technik, aber noch gar nicht klar sind. Wenn ich jetzt mit dem Thema Rettungsingenieur kann, die sind vielleicht gerade auch im ländlichen Bereich schon beim THW Feuerwehr, sagen, das ist eine coole Sache, das kann ich mir vorstellen. Ja, also so ein klassisches Ingenieurwesen, habe ich noch so ein bisschen Berührungsängste, was mache ich damit? Aber da weiß ich natürlich schon, wo es langläuft, was ich tun kann. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses, ich sag mal, man hilft gerne. Ja, und da kann man wirklich sofort sehen, ich tue was Gutes. Ne?
Deswegen, also ich habe jetzt nicht direkte Berührungspunkte, sag ich mal, zu Feuerwehr oder THW oder so, aber ich, klar, über Freunde natürlich. Und da habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es halt einfach bei vielen, natürlich, ich meine, das ist ja nichts bezahlt, das ist einfach ein Hobby, aber dass es halt auch noch viel mehr einfach so eine Leidenschaft ist und dass halt Leute dafür brennen. Und natürlich, wenn ich dann mit dem Abi fertig bin und vielleicht nebenbei nur ein bisschen Sport gemacht habe oder einfach viel mit Freunden, dann bin ich halt, habe ich halt viel mehr Sachen, wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, aber nicht genau weiß. Und wenn ich jetzt natürlich schon seit ich 6 bin, vielleicht bei der Jugendfeuerwehr bin, dann habe ich halt einfach diese Passion dafür und dann brenne ich dafür und dann nehme ich diesen Studiengang. Und ich kann mir vielleicht auch vorstellen, klar, es ist jetzt aktuell schwer zu überlegen, weil es den Studiengang jetzt noch nicht aktiv gibt, aber dass dadurch vielleicht auch die Abbruchzahlen oder Leute, die da quasi exmatrikuliert werden, vielleicht auch ein Stück weit tiefer sind, weil Leute einfach mehr wissen, was sie wollen.
Genau. Das sehe ich auch so. Es ist wirklich so, dass wir vor allem Leute ansprechen wollen, die praktisch denken. Also wirklich auch zu den angewandten Wissenschaften mal zurückkommen. Das ist ja gerade das, was uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften ausgezeichnet hat, also diese HAWs. Jetzt sind wir ja technische Hochschule, werden natürlich mit eigenem Promotionsrecht, werden auch natürlich internationaler, wir werden auch etwas technischer. Zu Recht auch wenn die Anfängerzahlen eine andere Sprache sprechen, gerade bei uns, weil es ist so leider, dass in Deutschland diese MINT-Fächer doch nicht diesen Stellenwert haben wie andere, zum Beispiel bei den jungen Leuten. Uns fehlen halt technisch denkende Menschen, also gerade in diesen MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Aber da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, das sind so sehr schöne Sprungbretter, wo wir zeigen können, Mensch, auch im technischen Bereich kann man was richtig Cooles, was richtig Tolles machen.
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, also es ist natürlich nicht für jeden was, denke ich mal, das Studium, aber es ist halt, es ist jetzt nicht wie zum Beispiel, ohne es BWL schlecht reden zu wollen, aber es ist halt ein Klassiker, ich weiß nicht, was ich studiere, vielleicht ist es ja BWL, ich kann danach ins Büro, ist halt ein klassischer Studiengang und da ist halt mehr, es kommen wahrscheinlich weniger Leute, die sich da aktiv wirklich drauf bewerben, aber halt die, die sich drauf bewerben, die sind auch, glaube ich, wirklich einfach mit Interesse dabei und halt auch einfach viel engagierter und wollen halt auch da einen guten Abschluss haben und wirklich was dabei lernen und nicht einfach nur ihr Studium durchprügeln, um dann im Büro zu sitzen vielleicht.
Also sehen Sie, ich bin jetzt Techniker, ich wage es mir nie auch nur irgendeine andere Richtung zu bewerten, mit der ich mich nicht auskenne. Nein, es ist nur so, wir haben halt deutschlandweit unheimliche Schwierigkeiten, wirklich Ingenieurinnen und Ingenieure zu finden. Also alle Fakultäten in Deutschland haben echt Nachwuchsschwierigkeiten, man muss ganz klar sagen. Weil die jungen Leute nicht mehr bereit sind. Die sagen, oh, Mathe, Informatik, ne, das ist nicht so unbedingt mein Paradepferd, sage ich mal, an der Schule gewesen. Aber ich glaube, hier ist wirklich so ein, ich habe das Wort Sprungbrett gerade genommen, was mal wirklich so diese Sorgen vor der Technik nimmt. Ne? Natürlich, wir machen eine qualifizierte Ingenieursausbildung, weil es sind ja bestehende Kurse, die Leute nehmen, also die gleiche Ausbildung, die wir auch in anderen Studiengängen haben. Aber wir wollen Leute natürlich ansprechen, die auch mit dem Herzen dafür brennen. Und die sind selbst das beste Marketing. Also wir waren so unglaublich überrascht, kaum, dass es ein Coming Soon rauskam, also so eine kleine Postkarte, eine Seite auf unserer Hochschulseite, wo es heißt, demnächst kommt was, ein Rettungsingenieur. Sie glauben gar nicht, dann kam schon in den sozialen Medien von den Feuerwehren über die Distribution, die sie da haben, gleich, Mensch, da gibt es was Tolles jetzt an der TH Augsburg und dann ein YouTuber ist gleich aufgesprungen, der im Feuerwehrwesen unterwegs ist. Also das ist wie so ein Selbstläufer. Also, und da merkt man, das ist ein Thema, wo die Leute sehr gut vernetzt sind, zum Glück. Also sehr, sehr gut, wenn die Rettungsorganisationen vernetzt sind. Und das wollen wir dann noch weiter im wahrsten Sinne des Wortes befeuern, also unterstützen, dass hier ein Wissen dafür kommt, dass durchaus Situationen auf uns zukommen werden, die kritischer sein können. Ja, also das können alle möglichen Einsatzfälle von Katastrophen über Überschwemmungen, Großfeuer, terroristische Attacken und sonst was sind. Sie sehen, Sie brauchen ja nur mal in die Zeitung schauen, es ist fast täglich irgendwas dabei. Und da möchten wir wirklich Leute haben, die sich dort auch einsetzen und entsprechend dafür sorgen.
Ja klar, da gibt es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Vielfalt, ob es jetzt Naturkatastrophen sind, ob es irgendwelche menschlichen Konflikte sind. Da gibt es natürlich alles Mögliche, was in sehr, sehr großen Katastrophen auch enden kann und was natürlich dann auch von Fachleuten einfach bearbeitet werden muss. Oder halt im Idealfall irgendwie präventiv irgendwie durch Ausrüstung, durch...
Ja, Sie müssen sehen, also ich bin jetzt zum Beispiel deutlich älter als Sie jetzt. Ich bin noch ein Kind des Kalten Krieges, also in den 70er, 80er Jahren groß geworden. Das war so diese Spitze des Deutschen Kriegs. Damals war die Ostgrenze, sag mal, zwischen NATO und Warschauer Pakt, war Bundesrepublik Deutschland, DDR. Dann gab es ja die Entspannung, dann rutschte die Grenze natürlich deutlich weiter nach Osten und man hat viele Zivilschutz und auch Rettungsschutz, sag ich mal, Hierarchien, Organisationen abgebaut. Man hat den Bedarf gar nicht mehr gesehen. Und jetzt sieht man, dass man den Bedarf wieder hat, also wirklich deutlichen Bedarf, aber auch für den einfach Bevölkerungsschutz. Die Katastrophen- und Umwelteinflüsse werden stärker. Wir werden orkanartige Winde haben, Überflutung hatten wir letztens gehabt. Ich wohne zum Beispiel im Zusamtal, in westlichen Wäldern. Da haben wir das Juni-Hochwasser letztes Jahr gehabt. Da waren ganze Ortschaften, Wertingen, komplett geflutet. Da gab es Stromausfälle, alles. Und das sind auch Sachen, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und da muss natürlich auch entsprechend Technik vorhanden sein. Und auch das ganze Kommunikation, also das, wie gehen wir in solchen Szenarien um. Und das hat viele Leute wachgerüttelt. Und in den Landratsämtern, in den Kommunen, also auch bei den Bürgermeistern, kommt jetzt verstärkt der Bedarf, wie stärke ich für Extremsituationen die Bevölkerung, für die ich zuständig bin. Und da läuft gerade im Hintergrund schon sehr viel, muss man sagen. Das kommt noch gar nicht so richtig an die Öffentlichkeit. Aber ich denke, wir sind deshalb ganz gut da aufgestellt mit diesem Rettungsingenieur, dass wir sagen, wir bilden jetzt schon Leute aus, die dann in 3,5 Jahren, 3 Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen können, weil die nämlich genau dann in die Zeit kommen, wann, sag ich mal, diese Planung, die jetzt rauskommen, dann wirklich zum Tragen kommen. Also es wird viel Personal eingestellt werden müssen. Wir sehen es ja auch schon jetzt, die Grenzschutzpolizei sucht händeringend, glaube ich, 500 Leute allein in Bayern. Also das sind in vielen Organisationen, die dort tätig sind, werden junge Leute gesucht. Und da, ich glaube, da können wir eine sehr gute qualifizierte Ausbildung
liefern. Das ist auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, weil ich jetzt zum Beispiel gefragt hätte, wie schaut es aus, was sind die Berufsaussichten danach? Ich glaube, es ist sehr schwer, das Ganze einzugrenzen, weil es halt sehr...
Es ist sehr breit ausgestellt. Ich muss sagen, es ist eine grundlegende Ingenieursausbildung. Ja. Natürlich mit Schwerpunkten auf diese Rettungsdienste, sagen wir. Aber sie müssen nicht zwingend dort unterzukommen. Das kann bei einem ganz klassischen Maschinenbauer sein. Das kann in einem Unternehmen sein. Auch dort müssen Sicherheitsfachkräfte haben. Das heißt, es ist ein wahnsinnig breites Spektrum. Es ist ja mit dem Bachelor, machen wir eine grundlegende Ausbildung. Verfeinern kann man das dann im Master nachher spezialisieren. Aber grundsätzlich ist erstmal die Grundkompetenzen für eine technische Ausbildung zu liefern. Und da sind sie fast in jedem Unternehmen einsatzbereit.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, das ist halt sowohl in diese Rettungsrichtung als auch vielleicht Richtung Polizei, Richtung Feuerwehr, aber auch eben in diese privaten Unternehmen oder öffentlichen Unternehmen. Aber da wird einfach überall händeringend danach gesucht, vor allem wenn es eben diese Studiengänge auch so selten aktuell gibt.
Wir sind jetzt im süddeutschen Raum, haben wir so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt. Es gibt, wie gesagt, etwas in Norddeutschland und in Nordrhein-Westfalen Ähnliches, mit etwas anderen Schwerpunkten, aber wir versprechen uns da relativ viel für.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie so Richtlinien oder vielleicht so ein bisschen Vorhersagen, mit was ist zu rechnen an Studenten im ersten Semester, oder ist es einfach, wie viele Bewerber kommen und dann wird geschaut?
Ich kann es jetzt, das ist jetzt sehr schwierig, also wenn man einen ganz neuen Studiengang hat, der auch gar nicht so etabliert ist. Dadurch, dass wir auf bestehende Module in den ersten vier Semestern zurückgreifen, brauchen wir erstmal gar nicht so viel, um zu starten. Also es wird erstmal kein extra Deputat, also wir sprechen als Lehrende von Deputat, Unterrichtsstunden von Professorinnen und Professoren bereitgestellt. Von der Seite ist es sehr günstig für den Steuerzahler und auch für die Hochschule erst einmal. Wir werden sehen, wie viele kommen. Wir hatten gedacht, wenn wir mit 10 bis 15 rechnen, ist das schon okay am Anfang. Aber die aktuelle Bewerberlage spricht ein ganz anderes Bild. Also wir stehen aktuell ziemlich gut da. Wir sind also sehr erfreut, aber letzten Endes sind es immer die Immatrikulation. Und vor allem, die stehen eigentlich erst fest am 1. Oktober. Es ist ja häufig so, dass die Studiengänge in vielen Fakultäten bei uns eigentlich noch gar nicht richtig wissen, selbst in der zweiten Septemberhälfte, wie viele Leute kommen denn letzten Endes. Ja, also eigentlich am 1. Oktober schaut man dann, wie viele sind im Hörsaal, so nach dem Motto.
Ja, klar, aber also freut mich auf jeden Fall sehr zu hören, dass es auch so gut funktioniert, weil es einfach, also ich finde persönlich ein super Konzept, auch wenn ich jetzt nicht so drin bin in dem Thema. Aber genau, das freut mich sehr. Und ich weiß nicht, gibt es irgendwie schon weitere Pläne oder gibt es zumindest schon so angedachte Pläne für vielleicht Richtung Master danach was?
Ja, also konkrete Pläne nicht, aber ich werde halt in vielen Informationsveranstaltungen, die ich natürlich jetzt gerade gebe, und auch per Telefon angefragt, wie sieht es denn mit einem Master aus? Wenn es läuft, auf jeden Fall. Das heißt, ich sage, jetzt warten wir erstmal ab, wie viele mit dem Bachelor anfangen. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass man fast 2 Jahre Vorlauf braucht für einen neuen Studiengang. Das hat halt mit rechtlichen Sachen zu tun. Die ganzen Dokumente müssen bereitstehen. Das muss durch die internen Gremien an der Hochschule, Senat zum Beispiel ist jetzt ein Thema. Das muss alles aufbereitet werden. Man muss über das Deputat nachschauen, was erwartet uns. Räume müssen vorhanden sein. Das dauert. Von der Seite, wenn wir jetzt anfangen, einen konsekutiven Master dann in 3,5 Jahren, also 7 Semestern, aufzusatteln, wäre natürlich immer leicht möglich. Aber dadurch, ich sage es jetzt, dass wir hier auch schon eine grundlegende Ingenieursausbildung anbieten, Sie können fast in allen Masterstudiengängen bei uns an der Hochschule auch weiter studieren. Ja, das ist ja viele Vorlesungen aus der Umweltverfahrenstechnik, aus dem Maschinenbau oder teilweise auch aus der Elektrotechnik sind dann doch ähnlich. Und vielleicht muss man dann 2, 3 Fächer nachholen, wenn man dann einen anderen Master nimmt. Aber das schreckt nicht ab, selbst wenn wir direkt keinen Master-Rettungsingenieurwesen haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir einen machen, mit großer Wahrscheinlichkeit, denn die Nachfrage, die mich jetzt schon erreicht, ist halt schon sehr hoch.
Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten zur Weiterbildung. Aber es ist, sage ich mal, nicht damit zu rechnen, aber es ist auf jeden Fall sehr, ja, es kann gut sein, je nachdem, wie es natürlich halt auch ankommt.
Wir sehen, wie es jetzt ankommt. Wir müssen natürlich auch schauen, Wie sind die Studierenden zufrieden mit dem Studiengang? Es gibt ja diese Absolventenbefragung oder auch Studiengangebefragung. Und dann kriegt man schon als Gefühl, und gerade ich jetzt als Studiendekan auch, Gefühl dafür, wo läuft es ungefähr hin? Und dementsprechend richten wir uns aus. Es ist natürlich auch, wir müssen auch bedarfsgerecht ausbilden. Das ist ja auch der staatliche Auftrag, den wir als Hochschule haben. Wenn der Bedarf da ist, dann bilden wir natürlich aus, stecken dort auch Ressourcen und Kapazitäten rein. Ist der Bedarf aus der Industrie, Verwaltung oder sonst was nicht da, dann wäre es ja eine Verschwendung von Steuergeldern. Also wir müssen uns da auch entsprechend anpassen.
Ja, und ich denke mal, in Richtung vielleicht einem internationalen Studiengang, davon wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen.
Wobei ich jetzt erstmal den Fokus auf einen nationalen Studiengang lege, also national heißt jetzt in Deutsch anzubieten. Wir würden jetzt, glaube ich, sag ich mal, über die Ziellinie rausschießen, wenn wir sagen, wir würden jetzt einen internationalen Rettungsingenieur anbieten. Wir schauen jetzt erstmal, dass der startet und richtig gut anläuft.
Ja, natürlich halt erstmal schauen, wie es überhaupt verläuft, das Ganze zum Laufen bringen und dann kann man natürlich darauf immer noch weiter aufbauen. Aber klingt auf jeden Fall soweit nach einem super guten Plan. Ich weiß nicht, dann will ich das Ganze auch schon langsam Richtung Abschluss bringen. Haben Sie vielleicht irgendwelche Worte an vielleicht Abiturienten, die sich jetzt gerade den Podcast anhören, die sich denken, hey, der Studiengang klingt interessant, vielleicht?
Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Es ist, die jungen Leute wieder zu motivieren, für Technik zu motivieren. Und dann jetzt einfach nicht nur eine, ich sag's mal, nackte Technik, die noch gar nicht so richtig gesehen werden kann von den jungen Leuten. Es ist oft schwer zu transportieren, was mache ich denn mit dem Maschinenbau oder was mache ich mit der Elektrotechnik. Ne? Sondern es ist einfacher, wenn ich sage, ich tue Gutes. Ne? Und das ist sehr naheliegend. Es gibt Leute, die helfen gerne. Ja? Das muss man wirklich sagen. Und die möchten wir ansprechen. Vielleicht so als sag ich mal, Kernsatz. Wir haben ja als Technische Hochschule Augsburg haben wir einen neuen Slogan. Früher hatten wir als Hochschule Augsburg gefragte Persönlichkeiten ausbilden. Das trifft, glaube ich, auf sämtliche Studiengänge zu. Und wenn wir sagen, wir haben jetzt, wir gestalten die Welt als neuen Spruch, dann würde ich sagen, ich nehme das Gestalten mal weg. Ich sage, wir retten die Welt, weil es sind doch einige Positionen, die offen sind. Ich nenne es mal so, die noch nicht besetzt sind, wo wir zwingend Leute brauchen. Und da passen wir, glaube ich, genau rein.
Ja, also ich persönlich habe dem gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich fand das sehr schöne Worte so abschließend. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der Studiengang sehr gut ankommt und wenn das quasi auch einfach angenommen wird von vielen, die einfach Interesse an diesem Thema haben und die auch Lust haben, eben die Welt mit ihnen zu retten und Katastrophen mit ihnen vorzubeugen und einfach in dieses Thema reinzugehen. Dann würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Und ich sage herzlichen Dank, weil ich suche die Multiplikatoren. Ich suche, genauso wie Sie, die dann auch etwas Informationen bereitstellen, um den Leuten eine Entscheidungsgrundlage zu geben.
Ja, vielen Dank.